Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die Rede ist von den Jüngern. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brause vom Himmel her einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt an Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Zitat: Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Zitat aus dem Alten Testament zu Ende. Es geht mit der Predigt von Petrus weiter. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Hier wird jetzt das Zitat von David oder von Jesus beendet. Die Predigt geht weiter. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit seinem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den David selbst gemacht hat. Der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 37. Die Hörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf einem verkehrten Weg. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Das waren jetzt 40 Verse, eine ganze Menge Text. Aber Leute, das war Pfingsten. Das ist das, was Pfingsten vom Neuen Testament her ausmacht. Es gibt auch ein alttestamentliches Pfingsten, darüber möchte ich heute nicht reden. Und im Grunde genommen möchte ich auch gar nicht so sehr über dieses Ereignis mit dem Heiligen Geist und mit der Zungenrede oder der Fremdsprachenrede drauf eingehen. Aber wenn wir heute schon Pfingsten haben, dann ist es ganz gut, wenn wir uns das nochmal vor Augen malen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir ein Pfingstfest feiern. Einfach von der Tatsache, dass Gott den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hat, in einer Art und Weise, wie es vorher nicht üblich war. Auf diese 40 Verse werde ich fast gar nicht eingehen in meiner Predigt. Aber ich hielt es für wichtig, dass wir diese Verse lesen, damit wir den Hintergrund wissen für das, was danach kommt. Denn meine Predigt fängt eigentlich erst auf Vers 41 an. Es ist ganz gut, dass wir wissen, welche Leute dort eigentlich auf die Predigt reagieren. Aber wenn wir hören eine Predigt, also wenn ich höre Predigt, dann verstehe ich unter Predigt, da sitzt ein Gläubiger und da vorne steht ein Gläubiger. Das war hier, ein bisschen anders. Da waren schon Gläubige, die zugehört haben. Gottesfürchtige Juden. Aber keiner von ihnen glaubt an Jesus Christus. Diese Pfingstpredigt geht an Juden aus aller Welt. Und ihr habt gehört, diese Anklage, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, hier wird direkt adressiert, ihr habt eine Schuld auf euch geladen. Und wie diese Mannschaft, oder Frauen waren ja auch dabei, also wie diese Männer und Frauen darauf reagieren, auf diese Predigt, das ist Gegenstand meiner heutigen Predigt. Meiner heutigen Predigt möchte ich anknüpfen an das, was ich bei meiner letzten Predigt gesagt hatte, nämlich, dass ich mir die Frage gestellt habe, und ihr musstet darunter leiden, ihr musstet euch dann die Frage ja auch stellen, was ist die vorrangige, die herausragende, die primäre, die erste Aufgabe, die Gemeinde hat? Und die Antwort hieß, Gott anzubeten. Wir haben viele Aufgaben, das Evangelium zu verkünden, unserem Nächsten zu lieben, ihm zu helfen, unseren Geschwistern Seelsorge zu tun und. All das. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. All das muss sich aber einem unterordnen, nämlich dass unser Ziel ist, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und an dem Punkt möchte ich heute gerne fortsetzen. Anbetung könnt ihr vielleicht vergleichen mit einem Lichtstrahl. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Experiment aus der Schulzeit erinnern könnt. Ja, Herr Physiklehrer nimmt irgend so einen Lichtstrahl, schießt den in irgendeinen Glaskörper rein. Ich glaube, das Ding heißt Prisma. Und ganz am Ende stellt man fest, dass da kein weißes Licht mehr rauskommt, obwohl vorne weißes, scheinbar weißes Licht reinging, sondern dass hinten das weiße Licht aufgebrochen wird in die ganzen Farbbestandteile. So weiß ich meine Physikkenntnisse noch. Spektralfarben, gut. Also, sobald sich meine Physikkenntnisse noch nutzen lassen, ist das, glaube ich, das gleiche Phänomen, was wir beim Regenbogen erkennen können. Sonne scheint, es ist Feuchtigkeit in der Luft, die Regentropfen brechen das Licht in ihre Farben auf, in seine Farben auf. Und ich möchte ein Stück weit Anbetung mit dem gleichen vergleichen, mit diesem vergleichen. So wie sich dieses weiße Licht in verschiedene Farbtöne aufbricht, gibt es auch verschiedene Formen von Anbetung. Alle gehören irgendwie dazu. Man kann nicht eine Komponente weglassen, so wie man aus dem Licht nicht die Blautöne rauslassen kann. Danach ist es nämlich nicht mehr weiß, das Ganze. Anbetung hat mehrere Charaktere und ich habe mich beim letzten Mal und noch heute eigentlich auf einen Punkt konzentriert, nämlich auf das Lob. Gott zu loben, Gott zu preisen. Wir haben da im Deutschen so vielleicht manchmal ein gewisses Problem. Ja, wenn wir Lobpreis hören, dann rutschen bei einigen von uns Erzevangelikalen bestimmte Schubladen auf. Lobpreis, ach, Charismatik, völlig klar. Mach diese Schublade einfach mal wieder zu, denn wir müssen irgendwie ein deutsches Wort verwenden für diesen Umstand, dass wir Gott loben. Und darüber lasst uns heute nochmal reden. Es gibt, das haben wir beim letzten Mal gesehen, etliche Situationen, in denen Menschen Gott loben. Positive Situationen. Wir haben das Volk Israel gesehen, was aus Ägypten gerettet wird, wo die Ägypter im Meer versenkt werden und damit die Bedrohung für sie vorbei ist. Wir haben aber auch negative Situationen gesehen, wo zwei Apostel in den Kerker geworfen werden, eingesperrt werden in einem finsteren Loch. Und was machen sie? Sie singen Lieder und preisen Gott. Und das haben wir letztes Mal intensiv behandelt. Ziel jener Predigt war, und ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, zumindest die, die dabei waren, dass wir in unserem Leben ganz bewusst Gott anbeten und es nicht dem Zufall überlassen, dass es auch aus Versehen mal passiert, dass wir ein Lob, einen Dank, einen Preis hinüberschicken. Und zwar in jeder Situation, ob sie denn angenehm ist oder unangenehm. Einige haben mich nach der Predigt angesprochen, auf die Schulter geklopft und sonst irgendwelche Formen des Dankes verwendet. Und ich habe daraus mindestens das abgeleitet, dass Gott diese Predigt benutzt hat, um euch anzusprechen. Gott euch durch diese Predigt auch dazu motivieren wollte, das dann in der Woche danach und in den Tagen danach auch zu tun. Und jetzt die ehrliche Frage an euch: Hat es geklappt? Ist eure Anbetung mehr geworden? Habt ihr euch bewusst Zeit genommen für die Anbetung? Wie war es, als wieder mal was schief lief auf der Arbeit? Kam dann das Schimpfwort aus euren Lippen? Oder die Bemühung, okay, jetzt gehe ich mal kurz 2 Minuten irgendwo hin und bete Gott an? Ich möchte gerne eingestehen, dass ein anbetender Lebenswandel nicht von heute auf morgen durch eine Predigt irgendwie zu erlernen ist. Das ist sicherlich schwer. Deswegen möchte ich mit der heutigen Predigt einfach nochmal darauf eingehen und das vertiefen. Wichtig ist, dass wir vor Augen haben, wir als Gemeinde und wir als Individuen haben eine Aufgabe, Gott anzubeten. Lass uns das erste Lied singen und nochmal rekapitulieren, die da waren, was ist von der letzten Predigt, die Ansgar gehalten hat, übrig geblieben. Was hatte ich mir vorgenommen? Was ist daraus geworden? Hebräer 10, 22 fordert uns auf, zu Gott hinzuzutreten. Wenn ihr hier reinkommt sonntags, habt diesen Vers vor Augen. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf irgendeinen Gottesdienstsaal, sondern das ist eigentlich eine grundsätzliche Aufforderung. Aber mindestens im Gottesdienst sollte das doch gelten, dass wir vor Augen haben, wir treten jetzt zu Gott hinzu. Jakobus 4,8 sagt und drückt es viel konkreter aus, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Je mehr ich mich Gott nähere, zum Beispiel in der Anbetung, desto mehr wird er sich mir nähern und sich offenbaren. Wenn ich sage, ich weiß nicht, wer Gott ist, könnte es daran liegen, dass ich es nicht mal probiert habe. Kommt es vor überhaupt in unserem Leben, dass wir uns Gott nahen? Oder wie ist das? Ist das so ähnlich wie beim Zeitungskiosk, wo man mal schnell hinflitzt? Man naht sich dem Zeitungskiosk, schmeißt seine 40 Cent für den Tagesspiegel, ich weiß es nicht, sein Geld auf die Schale, schnappt sich die Zeitung, um schnell noch den Zug zu bekommen. Ist das die Form, wie wir uns Gott in der Anbetung nahen? Nahen wir uns Gott ohne Eile? Haben wir Zeiten dafür? Lässt du dein Herz und deine Gedanken aufsteigen, wenn du Lieder, Schriftstellen oder nachher Gebete hörst? Wie ist das? Wartest du darauf, Mensch, der betet ja schon wieder so lange? Oder hast du tatsächlich diese innere Haltung, Gott nahe zu treten? Von daher, denk bitte dran, wir sollen und wollen eine anbetende Gemeinde sein. Das kann sich in der im Gebet ausdrücken, das kann sich in unserem Musizieren ausdrücken, das kann sich auch in unserer Freigebigkeit ausdrücken, aber es soll sich auch in unserem Lob ausdrücken. Beim letzten Mal habe ich mir den Schwerpunkt gesetzt bei der Frage nach Anbetung und nach Lob, In welchen Situationen können Menschen beten? Und wir hatten, wie ich vorhin schon zusammengefasst habe, ja einige Situationen beleuchtet. Heute möchte ich mehr herausarbeiten, welche Gründe es geben kann für Anbetung. Sprich, das gleiche Thema aus einem anderen Blickwinkel noch einmal betrachtet. Und ich lese dazu weiter in dem Text, den wir vorhin hatten. Diesmal lese ich aber den Elberfelder Text, weil sich die Auslegung darauf bezieht. Also Apostelgeschichte 2 ab Vers 41, dann bis 47. Und es wäre ganz gut, wenn ihr euren Finger dann drin lasst oder uns ein Zettelchen mit reinlegt, weil ich werde ab und zu auf einzelne Verse Bezug nehmen und dann könnt ihr gerne prüfen, ob es sich so verhält. Apostelgeschichte 2, 41, die nun sein Wort aufnahmen, von den Zuhörern, von denen wir eben gehört haben, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie, ich wiederhole, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist die erste Gemeinde im neuen Bund. Und wir tun gut daran, einfach hinzugucken, was haben sie gemacht. Manchmal wird diese Gemeinde die Urgemeinde genannt, weil man damit ausdrücken will, sie ist ein Muster für uns. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle in den Tempel gehen müssen, weil die es gemacht haben. Wir müssen gucken, wo sind die Dinge, die für uns anwendbar sind, die wir übernehmen können. Und andere Sachen, wie zum Beispiel der Tempelbesuch, sind für uns gar nicht annehmbar. Hier in diesem Muster, in dieser Mustergemeinde sind viele Aspekte von gemeindlichem Zusammenleben und ich erinnere euch daran, dass ich eigentlich mich in der Serie über die christliche Gemeinde befinde. Also ich werde sehr viele Aspekte im Laufe der Serie zum Thema Gemeinde beleuchten. Hier sind viele Aspekte drin, aber ich werde mich nur auf diesen Punkt des Lobens, des Betens und des Anbetens beziehen. Einer der besten Prediger, ich hoffe, dass Jonathan dem zustimmt, ich denke, er wird's, einer der besten Prediger, die Großbritannien jemals hatte, war Dr. Martin Lloyd-Jones. Der ist vor noch gar nicht so vielen Jahrzehnten gestorben. Und der hat einmal gesagt, es gibt viele Tests, und wir werden die gleich miteinander durchgehen, es gibt viele Tests herauszufinden, ob ich ein Christ bin. Nicht, ob du ein Christ bist, sondern ob ich ein Christ bin. Aber der beste Test, vielleicht sogar der einzig wahre Test, ist die Frage, lobpreise ich Gott? Als ich das erste Mal las, dachte ich mir, ist es so? Aber je mehr ich darüber nachdachte, sagte ich mir, okay, wir müssen vielleicht mit absoluten Begriffen arbeiten, ob es wirklich der beste und der einzige Test ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Test. Wie sieht es in meinem Leben aus? Preise ich Gott? Nun, bist du sicher, ob du ein Christ bist? Also was ein Christ ausmacht, das wissen die meisten, sollten sie zumindest wissen. Das heißt, dass meine Sünden vergeben worden sind, dass ich Gott als meinen Vater kenne, dass ich ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen habe, in mir selbst habe, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod zu haben brauche und mich auf die Herrlichkeit freue, die auf die Kinder Gottes halt wartet im Himmel. Ich will erst mal ein paar andere Tests beleuchten, um zu sagen, warum ich tatsächlich auch, wie Martin Lloyd-Jones der Ansicht bin, dass der beste Test herauszufinden, ob ich ein Christ bin, der ist, ob ich Gott lobpreise. Die anderen Tests könnten zum Beispiel sein, bin ich unter der Belehrung? Vers 42 haben wir gerade gelesen. Was haben die Christen gemacht? Sie waren unter der Lehre der Apostel oder der Belehrung der Apostel. Christen sehnen sich nach Belehrung. Das sagt nicht nur Apostelgeschichte 2, das sagen auch andere Stellen im Neuen Testament. Sie lehren sich nach der Lehre der Apostel, sie sehnen sich nach der Lehre der Apostel und das Neue Testament ist ja von Aposteln geschrieben. Das heißt, wir sehnen uns nach der Schrift, wir sehnen uns danach, in der Bibel zu lesen, wir sehnen uns danach, von begabten Männern das Wort ausgelegt zu bekommen. Das ist ein Kennzeichen für Christen. Menschen, die sich irgendwie zu Christentum zählen, aber sich nicht in irgendeiner Art und Weise nach Lehre, nach Belehrung, nach Gott mehr zu verstehen ausstrecken, sind vermutlich nur moralisch gute Menschen, aber keine Christen. Oder sind Christen mit einem völlig verkorksten Verständnis, wozu die Bibel eigentlich geschrieben wurde. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Menschen an der christlichen Lehre sehr interessiert sind und dennoch keine Christen sind. Sie mögen interessiert sein an der Lehre der Schrift, so wie man ein Hobby hat. Ja, andere interessieren sich für Sprachen und arbeiten sich da rein. Andere interessieren sich für Computer und knien sich da rein. Nicht wirklich, weil sie es für ihr Leben brauchen, sondern weil es Spaß macht. Und so kann man auch Spaß haben an der Theologie. Und wenn man sich die Universitäten anguckt, die Theologie ausbilden, wie viele Christen sind da wirklich und wie viele haben irgendwelche anderen Beweggründe, sich für Theologie zu interessieren. Diese Art von intellektuellem Christentum verändert kein Herz, verändert niemanden, bringt niemandem Glück, Freude, Frieden mit Gott. Also, die Tatsache, dass ich irgendwo zu einer Belehrung gehe, ist kein wirklich guter Test dafür, ob ich ein Christ bin. Zweiter Test. Wir lesen davon, dass die ersten Christen in Gemeinschaft miteinander waren. Und sie hatten Gemeinschaft untereinander, heißt es. Ja, ich komme jeden Sonntag und dienstags zur Bibelstunde, das ist der dritte Dienstag im Monat, und an allen anderen Dienstagen gehe ich in einen Hauskreis. Montags gehe ich zu den Gebetsstunden verschiedener Art. Samstags zum Jugendclub, dann gibt es donnerstags, so wenn ich jetzt noch völlig auf dem Laufenden bin, diesen Jugendgebetskreis. Und was ich noch mitnehmen kann, das nehme ich mit. Ist das der Beweis für meinen Glauben? Schön, wenn ihr das macht. Und trotzdem noch Zeit für eure eigene persönliche Anbetung habt. Aber das ist kein Beweis. Ist es ein Beweis für mich, wenn ich mit guten Christen Umgang habe, wenn ich vielleicht sogar mit ihren Führern regelmäßig Gemeinschaft habe? Viele Leute waren in Gemeinschaft mit Jesus Christus und sind keine Christen. Viele haben ihm zugehört und sind nicht wirklich wiedergeboren. Das Problem ist, dass der Teufel etwas vortäuschen kann. Er kann uns vortäuschen, wir würden dazugehören, obwohl wir es gar nicht sind. Es gibt Menschen, die zum Mahl des Herrn kommen, alle Brotbrechen auch genannt, ja, oder Herrenmahl, und das mitmachen, obwohl ihr Herz noch gar nicht dem gehört, dem dieses Fest als Erinnerung dient. Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, was geschehen ist, dass ich am Kreuz gestorben bin für euch. Und manch einer nimmt das ein und hat gar nicht richtig verstanden, was am Kreuz geschieht. Es gibt Menschen, die zu einer Messe gehen. Ja, den Begriff kennt ihr. Also ich meine jetzt nicht die Ausstellungsmesse hier beim ICC, sondern ich meine die kirchliche Messe. Und darin irgendwas empfinden. Aber auch das ist kein Beweis dafür, dass ich ein Christ bin. Sie denken vielleicht sogar, wenn ich zum Gottesdienst regelmäßig gehe oder zu Weihnachten und zu Ostern oder wie auch immer, dass mir das irgendwie etwas in meinem Verhältnis mit Gott bringt, dass es mich ins Reine bringt. Aber das ist nicht so. Das wäre Magie. Weil ich mich an einem Ort, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit befinde, deswegen bin ich Christ. Nee, Gott ist kein Magier. Er kann zwar bitte in doppelten und dreifachen Anführungsstrichen zaubern, aber er ist kein Magier. Es gibt Menschen, die sagen, aber ich bete. Ich spreche jeden Tag mein Gebet. Und achtet auf die Formulierung. Ich spreche mein Gebet vor den Mahlzeiten oder abends. Lieber Jesus, mein Herz ist rein, ich bin klein oder so ähnlich. Macht das den wahren Christen aus? Andere sagen, aber ich verspüre Freude, ich bin fröhlich. Ich gehe zur Gemeinde und das ist einfach schön, ich fühle mich da wohl und ich bin richtig innerlich so einen halben Meter länger geworden, weil ich im Gottesdienst war. Ist das, Ansgar, ist das nicht endlich der Beweis dafür, dass ich ein wahrer Christ bin? So leid es mir tut, auch Sekten machen glücklich. Glücklich. Fragt mal Leute, die in Sekten waren, wie sie sich am Anfang oder in der Mitte ihrer Zeit dort gefühlt haben. Nicht am Ende, wo sie dann schon merkten, was da los ist und dann weggegangen sind mit allen möglichen Schwierigkeiten. Sekten können glücklich machen. Christliche Wissenschaft kann glücklich machen. Zeugen Jehovas können in gewisser Form glücklich machen. Oder um es extrem zu formulieren, auch Rum und Whisky können glücklich machen. Zeitweise. Das heißt, dass ich mich glücklich fühle, ist kein Index, kein Anzeichen dafür, dass ich ein Christ bin. Die Tatsache, dass eine Sache mich glücklich macht, ist kein Beweis dafür, dass die Sache auch richtig ist. Denken wir an Drogen, Ecstasy und Co. Im gewissen Sinne machen sie glücklich. Zeitlich befristet und von außen betrachtet natürlich überhaupt nicht. Aber es geht ja um die subjektive Sicht, um das, was ich empfinde. Ich fühle mich gut dabei. Also ist es gut? Nein, das ist es nicht. Es gibt eine Sache, und damit schließt sich jetzt der Kreis, die der Teufel nicht nachmachen kann. Er kann ein Glücksgefühl nachmachen, er kann Gemeinschaft nachmachen, er kann ein Interesse an Belehrung nachmachen. Aber es gibt eine Sache, die Satan nicht nachmachen kann, das ist Gott zu loben. Da gibt es einen ganz klaren Grund für.
Satan hasst Gott. Und das allerletzte, was Satan will, ist, dass irgendjemand Gott lobt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses nette Büchlein, was, glaube ich, mittlerweile vergriffen ist, so wie alle guten christlichen Bücher vergriffen sind nach ein paar Jahren, dieses Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel, kennt. Hervorragend. Bisschen schwierig zu lesen, so vom Stil, ist halt schon ein bisschen älter, aber inhaltlich hervorragend. Da geht es um einen Dialog zwischen, die Himmelswelten haben so mehrere Hierarchieebenen, und der Abteilungsleiter spricht mit dem kleinen Unterteufel, der mit jemandem zu tun hat. Also da gibt es halt einen Menschen und der hat seinen kleinen Unterteufel, und der Unterteufel redet mit seinem Chef, und Chef gibt ihm immer wieder Verdienstanweisungen, deswegen der Titel Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und immer wieder in diesen Dialogen, die natürlich gestellt sind, das ist ja nichts, was vom Himmel gefallen ist, das hat sich C.S. Lewis nur ausgedacht, aber er hat es getroffen an der Punkt. In diesen Dialogen kommt eins immer wieder raus. Lass ihn noch zur Gemeinde gehen. Ist nicht schlimm. Lass ihn zur Gebetsgemeinschaft gehen. Ist nicht schlimm. Lass ihn Geld spenden für die Kirche. Ist nicht schlimm. Das ist nicht wichtig. Die Frage ist, wo ist sein Herz? Wenn dein Herz irgendwo anders ist, hast du deinen Job getan. Denn der Mann kommt in die Hölle. Da, wo wir ihn hinhaben wollen. Ich rede noch im Namen des Teufels, ja. Und genau das ist der Punkt. Satan kann alles fälschen. Aber eins kann er nicht fälschen, weil es seinem Wesen komplett widerspricht, nämlich Gott zu loben. Jakobus schreibt in Jakobus 2,19b, auch die Dämonen glauben und zittern. Und da geht es tatsächlich um den Glauben an Gott, an unseren Gott. Der Teufel kann sogar Leute überzeugen, an Gott zu glauben. Im Sinne von, ja, der existiert, den gibt es. Wenn es seinen niederen Interessen dient, kann er sich sogar in einen sogenannten Engel des Lichts verwandeln. Was heißt, er stellt sich sehr positiv dar, ist es aber gar nicht. Wir kennen auch den gleichen Spruch, der Wolf im Schafspelz. Er kann Leute ermutigen, an Gott zu glauben und religiös zu sein. Und das tut er in sehr, sehr großen Zahlen auch heute noch. Er kann dir ein gefälschtes intellektuelles Interesse an Gott und an seinem Glauben geben. Er kann ein gefälschtes Interesse am Mahl des Herrn geben, ein gefälschtes Interesse an Gebet geben, eine trügerische Freude und Fröhlichkeit, aber noch nie hat Satan jemand dazu gebracht, Gott zu loben, von ganzem Herzen, in Geist und in Wahrheit, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Und deswegen ist das vielleicht wirklich der ultimative Test meines Bekenntnisses. Lobe ich Gott? Ist mein Leben ein Lob für Gott? Ich frage nicht, ob du an ihn glaubst. Ich frage auch nicht, ob du versuchst, ihn zu verehren oder ob du versuchst, regelmäßig deine Gebete zu sprechen. Ich frage nur, lobst du Gott? Die Leute in Jerusalem, haben wir gelesen, sie haben es getan. Und Lobpreis war über die Jahrtausende der christlichen Kirche immer ein hervorstechendes Charakteristikum des christlichen Seins. Eine klagende, wehklagende, vielleicht sogar murrende Kirche oder Gemeinde ist ein Widerspruch in sich selbst. Wir sind zum Lob berufen und nicht zum Klagen. Auf das mit dem Murren und dem Klagen kann ich hier nicht genauer eingehen. Es ist aber wichtig, dass ihr das auch vor Augen habt. Wir sind nicht zum Murren berufen. Ich kann euch eine nette Kassette in der Kassettothek, die Kassette T8, empfehlen, mit dem Titel Das Murren Israels, nur ein historisches Ereignis. Gottes Leute sind dafür bestimmt, lobpreisende Menschen zu sein, dann kann und dann wird auch die Gemeinde eine anbetende Gemeinde sein. Wenn wir zum Predigtext zurückkehren, Vers 46, da heißt es, und sie lobten Gott. Und wenn wir genauer hingucken, sehen wir fest, dass sie es sogar täglich taten. Also wir reden nicht von einer monatlichen Gemeindegebetsstunde, die hier angesprochen wird, sondern zu etwas, was zu ihrem Glaubensalltag dazugehörte. Es sind dieselben Leute, die in Vers 37, wir haben das vorhin gelesen im längeren Anfang, es sind dieselben Leute, die in Vers 37 in Furcht und Schrecken waren und gefragt haben, Männer und Brüder, was sollen wir nur tun? Klammer auf, um dem Gericht zu entgehen, Klammer zu. Und diese Männer und Frauen lobten nun Gott. Warum? Wenn ich das vorstelle, dann habe ich immer die Hoffnung, dass jeder sich selbst im Hinterkopf auch die Frage stellt, na, wenn die das aus dem und dem Grund getan haben, wie sieht denn das bei mir aus? Könnte ich es nicht aus dem gleichen Grund tun? Da, weil ich nicht jede Lebensgeschichte hier kenne und erst recht nicht hier vorne ausbreiten werde, müsst ihr diese Gedankenarbeit bitte selbst leisten. Der erste Grund, und ich denke, ich werde 4 Gründe nennen. Sie lobten und priesen Gott wegen der Veränderungen in ihrem Leben. die Veränderung, die in ihnen stattfand, wegen dieser wunderbaren Sache, die sich ereignet hatte. Hier sind Leute, die, das müssen wir mal aus Gottes Sicht sehen, ein verzweifeltes Leben geführt haben. Ihr Leben war mehr oder weniger elend. Sie hatten versucht, einiges aus den Vergnügungen der Welt für sich zu gewinnen, aber doch war ihnen irgendwie grundlegend unbehaglich gewesen und sie waren verwirrt und unsicher. Nicht, dass sie das immer zeigen, denn wir alle sind ja stark, aber innen drin haben sie das gehabt. Und dann fanden sie sich plötzlich, das ist die Verse, die wir jetzt betrachten, wieder in einer Gemeinschaft, die so anders war, in der nicht sie selbst, sondern Jesus Christus im Mittelpunkt stand. Sie lernten ihn kennen und waren gleichzeitig verblüfft über sich selbst. Es ist nicht verwunderlich, dass sie Gott lobten. Sie waren in einer fremden, für sie fremden, in einer neuen, für sie fremden und neuen Welt. Sie waren in einer ganz neuen Gemeinschaft. Sowas hatten sie vorher nicht gekannt. Hier haben sie Liebe gefunden. Und wir lesen in dem Text Vers 44, wie sich diese Liebe ausgedrückt hat. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Was dazu führte, dass Teile der Gemeinde sogar ihre Güter verkauft haben, um das Geld, was sie dafür bekommen haben, den Bedürftigen geben zu können. Ey, wenn das keine Liebe ist, Jakobus bezieht sich später darauf. Ja, wie kannst du sagen, dass du deinen Bruder liebst, wenn du ihn Hunger leiden siehst und ihm nicht das gibst, was er für sein Leben braucht? Also unsere Liebe ist auch oft sehr praktisch und nichts Metaphysisches, was wir nur empfinden, wobei wir damit schon genug Schwierigkeiten haben. Aber über Liebe hat schon jemand anders gepredigt vor mir. Sie waren aus einem Hintergrund gekommen, in dem Rivalität, Eifersucht, Neid und Bosheit an der Tagesordnung waren. Und nun kamen sie an einem Ort, wo jemand bereit war, seine Habe zu verkaufen, um den Bedürftigen zu geben. Freiwillig, nicht weil irgendeine Kirchenleitung das gefordert hatte. Im Gegenteil. Sie waren alle eins und es herrschte ein wunderbarer Geist der Liebe. So etwas hatten sie vorher niemals erlebt. So dankten sie Gott, das war ganz zwangsläufig, weil sie den Wert von sowas begriffen. Grund 2. Der zweite Grund für ihr Loben war, dass sie gerettet worden waren. Wer schon ein bisschen länger in christlicher Gemeinschaft ist, der sagt, okay, Kapitel kenne ich, ein bisschen abnicken, ein bisschen Schlaf von der Nacht nachholen. Die Feier nach dem 6:2 von gestern war dann vielleicht doch etwas länger. Nee, bitte nicht abnicken. Sie haben gelobt, weil sie ihre eigene Errettung hautnah oder ganz nah vor Augen hatten. Es war ja gerade erst geschehen. In Vers 47 heißt, der Herr tat täglich hinzu, solche, die gerettet werden sollten. Jeden Tag kamen neue Menschen hinzu. Und wenn wir uns mal die Startzahl angucken, wie viele am Anfang reingeschoben wurden in die Gemeinde, 3000, meine Herren. Petrus hatte gesagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das war Vers 40. Und das geschah ihnen. Das bedeutet, und ich fasse mich an der Stelle einfach mal nur mal kurz, weil euch das bekannt sein würde, dass ihre Augen geöffnet wurden über ihre eigene Ignoranz. Und ihre Finsternis wurde ihnen klar. Die Finsternis, in der sie sich befunden hatten. Und die Ignoranz gegenüber Gott und anderen Menschen. Bis zu diesem Punkt hatten sie die Wahrheit über ihr eigenes Leben nicht realisiert. Sie hatten auch die Gefahr nicht verstanden, in der sie sich befanden. Sie waren am Geschäft und an den Alltagsfreuden so sehr interessiert und am Genuss, der damit verbunden war, hatten aber nicht über ihre Seelen nachgedacht. Sie hatten niemals der Tatsache des Todes oder des Gerichtes in die Augen geschaut. Sie lebten im Bild gesprochen am Rande eines Vulkans und wussten nicht, dass er jeden Moment ausbrechen kann. Das ist, wie alle Menschen ohne Gott leben, Männer und Frauen. Aber sie wurden durch die Predigt des Petrus, und ich wiederhole durch die Predigt, nicht durch das, was vorher durch den Heiligen Geist geschah, sie wurden durch die Predigt des Petrus aufgerüttelt, alarmiert. Und was sollen wir tun, haben sie dann gefragt und eine Antwort bekommen. Eine sehr gesegnete Antwort, nämlich tut Buße. Eine ganz simple Aufforderung. Das ist alles, was du tun musst. Und dann wird das Sterben Christi auf deine Sünde angerechnet, sodass du nicht mehr verurteilt werden kannst. Christus hat die Strafe getragen und sie waren frei. Geschwister, ist das kein Grund zu loben? Sie waren errettet worden vom Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis. Petrus schreibt das später nochmal in einem Brief, den er schreibt. Nämlich im ersten Brief, da heißt es in Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten. Gottes Barmherzigkeit hat uns errettet, hat uns wiedergeboren und uns eine Hoffnung gegeben, sogar eine lebendige Hoffnung gegeben. Und das ist Grund für Lobpreis in Jerusalem gewesen. Und ich sehe keinen Grund, warum es das bei uns, die wir Gott gehören, nicht sein sollte. Aber je länger wir im Glauben stehen, desto mehr besteht die Gefahr, dass wir vergessen, wo Gott uns herausgerettet hat. Wir vergessen vielleicht unsere eigene Hoffnungslosigkeit, unsere eigene Schuld, die auf uns geladen hatten, unsere Sünden. Irgendwie ist das vielleicht schon so lange her. So, ich weiß nicht, bei mir, ich habe mich 1984 bekehren lassen, das war also 18 Jahre her. Schon ganz schön lange her. Der Schund von damals aus meiner Teenagerzeit steht mir vielleicht gar nicht mehr so vor Augen. Ist ja eigentlich auch gut, denn die Schrift sagt, dass Sünde, die wir Gott gegenüber bekannt haben, dass er sie uns vergibt und uns reinigt, dass wir weiß sind wie Schnee von den höchsten Bergen, also wirklich ganz kristallklar. Und dass das in die tiefsten Tiefen der Meere versenkt wird, unsere Schuld. Warum sollte ich mich heute bitte noch an meine Sünde erinnern? Und da mache ich tatsächlich jetzt auch eine Grätsche, dass ich sage, auf der einen Seite, ja, die Sünde, die du vor Gott bekannt hast, die kannst du auch tatsächlich abgehakt wissen. Denn Gott hat sie abgehakt, um genau zu sein, hat sie ans Kreuz genagelt. Aber auf der anderen Seite, es ist vielleicht ganz gut, manchmal noch sich daran zu erinnern, aus welchem Dreck wir kommen, damit wir das wertschätzen, wo wir jetzt sind. Damit wir wissen, wovon Gott uns gerettet hat, wo er uns herausgerettet hat. Damit wir Grund zum Lobpreis haben. Herr, was bin ich dir dankbar, dass du mir das damals vergeben hast. Und es soll auch Christen unter uns geben, die jetzt noch ab und zu sündigen. Ihr nicht, aber ich gehöre dazu. Und das gibt manchmal auch schon Anlass genug zum Lobpreis, dass er uns diesen Schund, obwohl wir es besser wussten, trotzdem noch vergibt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man sich selbst Gedanken machen kann über, woraus man herausgerettet worden ist, nämlich indem wir ein Gedankenspiel tun, Spekulatius. Wir spekulieren einfach mal, was wäre aus Ansgar geworden, wenn er sich 84 nicht von Gott hätte überführen lassen. Wenn Gott nicht in seinen Weg getreten wäre und gesagt hätte, stopp, bis hierher und nicht weiter. Was wäre aus dem Kerl geworden? Also die mich genauer kennen, die können sich da schöne Horrorszenarien ausdenken. Macht das für euch selbst. Was wäre daraus geworden? Also 84, da war ich 16. Ja, da stand meine Lebensentwicklung noch ziemlich weit vor mir. Also Berufsweg war, glaube ich, noch nicht eingeschlagen. Nee, 84 noch nicht. Ich hätte eine ganz schöne Fehlentscheidung treffen können, was man so mit den jugendlichen Listen alles tut in dem Alter. Da möchte ich gar nicht drüber reden. Also man hätte eine ganze Menge Mist bauen können. Und wenn ich da einfach mal meine Fantasie spielen lasse, dann sage ich, Herr, ich habe Grund, dich zu loben, dass du mich davor bewahrt hast. Das nächste Lied, legst du mal bitte auf. Es ist ein englisches Lied. Es ist ein Lied, was ich mich nicht erinnern kann, dass wir es jemals im Gottesdienst gesungen haben, von dem ich aber sicher bin, dass 80% von euch es kennen. Denn es ist eigentlich ein Popsong oder ein Popular Song. Ping, gib mir einen Ping, Vasili. Eine sehr berühmte Melodie, die in allen möglichen Zusammenhängen, zum Beispiel auch bei Beerdigungen gebracht wird, und es soll auch Science Fictions geben, in denen diese Musik vorkommt. Aber es ist ein wunderbares Lied. Und Jonathan wird jetzt versuchen, aus der spontanen Idee heraus, uns den englischen Text zu übersetzen, denn wir werden das Englische singen. Die deutsche Übersetzung, die da drüber steht, ist eine singbare Übersetzung, ist also nicht genau eine Übersetzung, sondern halt einfach das Lied auf Deutsch. So, warte mal, Jonathan.
Ich kann es euch leider nicht versprechen, dass meine Übersetzung besser ist, aber das ist irgendwie ein bisschen wortgetreuer. Okay. Erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, die einen Wurm wie mich errichtete. Ich war einst verloren, bin nun gefunden. War blind, nun sehe ich. Es war deine Gnade, die mein Herz zu fürchten belehrte, und deine Gnade meine Furcht befreit. Wie kostbar erschien jene Gnade zu der Stunde, als ich zuerst glaubte. Durch vielen Gefahren, Mühen und Fallen bin ich schon gekommen. Deine Gnade hat mich bisher sicher hierher gebracht, und deine Gnade wird mich heimbringen. Wenn wir dort schon 10.000 Jahren gewesen sind, erleuchtend wie die Sonne. Dann haben wir keinen Tag weniger, um Gottes Lob zu singen, als zu der Zeit, als wir zuerst begonnen haben.
Danke, Donovan. Es gibt eine Biografie von John Newton, der das Lied geschrieben hat, und sie stand vor 2 Wochen noch da, aber sie ist schon gekauft worden, wie ich gerade feststelle. Sehr interessant, einfach auch mal über ihn zu erfahren, aus welcher Lebenssituation er heraus dieses Lied geschrieben hat. Er war früher im Sklavenhandel tätig, das nur so weit, bevor er sich bekehrt hat. Der dritte Grund, warum wir Gott loben können, oder um erstmal in die Vergangenheit zu gucken, warum Jerusalem, die Juden dort Gott gelobt haben, ist, dass sie verstanden haben, dass dieser wunderbare Wandel, der sich an ihnen vollzogen hatte, einzig und allein der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zuzuschreiben ist. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen Christentum und Religion oder zwischen Pseudenchristentum und wahrem Christentum. Leute, die glauben, dass sie ein gutes Leben führen, Gottesdienst besucht, Zehnten geben, die preisen, wenn sie preisen, nicht Gott, sondern sich selbst. Und das ist das, was viele Leute tun. Wenn sie eine Gebetsstunde besuchen, obwohl sie viel Stress in der Woche hatten, dann ist die Gefahr, dass sie sich das selbst zurechnen. Sie haben eine gute Tat getan. Sie haben sich recht verhalten, so wie es Gemeindeleitung, Gemeinde oder sonst irgendjemand möchte. Es ist ihre Aktivität. Aber hier in der Apostelgeschichte 2, da finden wir Leute, die Gott lobten, weil sie realisiert haben, dass die Veränderung an ihnen ein Ergebnis der Aktivitäten Gottes war und nicht ihre eigenen Dinge. Und dass diese Aktivität erfolgte, trotz der Dinge, die sie getan hatten, nämlich Jesus ans Kreuz zu nageln. Trotzdem hat Gott gehandelt. Die frühen Christen lobten Gott aus demselben Grund, wie wir wahren Christen es heute tun sollten. Christen vergegenwärtigen sich die Wahrheit über sich selbst. Sie sind arm im Geist. Sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie sind Sünder und nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes ist in ihnen. Nicht nur das, sondern sie verstehen auch, dass sie überhaupt nichts für ihre eigene Rettung tun können, für die sie ja Gott eigentlich loben. Das ist eine ganz grundlegende Position des Christentums, was das Christentum abhebt von allen Religionen. Diejenigen, die denken, dass sie sich selbst ins Reine mit Gott bringen können, sind keine Christen. Epheserbrief 2, die Verse 1 bis 3, da heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also so wie es halt die Welt tut, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, auch wie die anderen. Das ist das Bekenntnis der Christen. Wir waren tot und wurden von außen geweckt. Das ist alles. Gott ist alles, von Anfang bis Ende. Diese Menschen befinden sich jetzt im Frieden mit Gott. Sie sind ausgestattet mit einer Kenntnis über Gott, mit einem neuen Leben, mit einer neuen Stärke und einer Hoffnung, die nach vorne schaut. Und wie haben sie das erlangt? Vers 8 aus dem Kapitel 2 des Epheserbriefes sagt es. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wer sich an meinen letzten Vortrag oder meine letzte Predigt erinnern kann, weiß, dass wir mittendrin eine Gebetsgemeinschaft hatten. Das möchte ich auch heute so machen. Das heißt zweierlei, also ich würde mich freuen, wenn wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Und zweierlei, sagt eurem Körper oder sonst sowas bei euch pocht, es ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter, nicht mehr irre lang weiter. Wir sind auch ziemlich kurz vorm Ende. Aber ich habe immer Angst, dass die Gebetsgemeinschaft von der Uhr bestimmt wird. Dass wir sehen, oh, es ist 15 nach und deswegen darf ich jetzt nur noch 3 Sätze beten. Oder nur einer darf beten. Wenn wir schon über Anbetung hier vorne reden, dann lasst uns auch Anbetung praktizieren. Von daher möchte ich die Geschwister bitten, dass ihr jetzt wirklich laut und kräftig betet, damit alle mithören können. Und lasst mal den Blick von der Uhr. Das ist mein Problem. Der vierte Grund. Ich hatte gesagt, ich werde 4 Gründe nennen. Wir sind jetzt beim 4. Grund, den ich hier aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 erkenne. Der 4. Grund, warum die Leute in Jerusalem, die sich zu Christus bekehrt haben, gelobt haben, ist wegen der Wunder, die geschehen waren zu jener Zeit. Wir lesen
Die Apostel taten viele Zeichen und Wunder. Und während die Ungläubigen die Zeichen ignorierten oder darüber lachten, sie haben sehr viel Wein getrunken, deswegen leiden sie so rum und haben nicht kapiert, dass das Fremdsprachen sind, die da gesprochen wurden, Arabisch, Ägyptisch und so weiter. Die Ungläubigen haben es ignoriert, aber die Gläubigen haben Gott gelobt für seine Allmacht. Wenn ich jetzt, Knarf würde es begeistern, in einer von Knarfs Lieblingssprachen anfangen würde, meine Predigt fortzusetzen, dann wäre das schon faszinierend, wenn ich keine Minute Zeit investiert hätte, diese Sprache zu lernen. Dass Knarr viele Sprachen kann, ist erstmal kein Wunder, weil er hat sich darum gemüht, er hat das gelernt. Und dass das so schnell kann, das ist eine besondere Begabung bei ihm. Aber die Jünger hier, die haben das nicht geplant. Die sind nicht zur Volkshochschule gegangen. Im Grunde genommen, sie haben es noch nicht mal vorgehabt. Denn der Heilige Geist kam und ab dem Moment haben sie halt in Persisch gesprochen oder Ägyptisch oder welche Sprache halt üblich war. Und das ist schon ein ganz interessantes Wunder. Es ging aber nur eine kurze Zeit so anscheinend. Wir lesen später davon nichts mehr in dieser Art und Weise. Das war für diese Situation in Jerusalem ein sehr wichtiges Ereignis. Und danach, nachdem irgendwie die Aufmerksamkeit unter den vielen Touristen, nenne ich das jetzt mal, ja, das ist vielleicht bei einer religiösen Veranstaltung wie das Pfingstfest, was damals war, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber halt für die vielen Leute, die nach Jerusalem kamen, die hatten plötzlich Aufmerksamkeit auf diese Apostel gerichtet, weil sie das noch nicht erlebt hatten, dass die plötzlich alle irgendwelche Fremdsprachen sprechen können. Und jetzt war die Aufmerksamkeit da und nicht dadurch haben sie sich bekehrt, sondern jetzt steht Petrus auf und predigt. Und nach meinem Verständnis des Wortes hat er in einer Sprache gepredigt. Nicht, dass alle gleich 57 Simultanübersetzungen in ihren Ohren hatten, wie es heutzutage bei einer EU-Konferenz oder UNO-Konferenz ist. Sondern da hat dann Petrus wieder in einer ganz normal üblichen Sprache gesprochen, die die anderen allerdings auch verstanden. Und hat gepredigt. Und wir haben die Predigt vorhin gelesen. Es war eine evangelistische Predigt. Lest die mal euch in Ruhe durch. So sieht eine evangelistische Predigt aus? Aber es hat gewirkt, weil der Geist gewirkt hat. Aber wie sieht das mit uns heute aus? Zeichen und Wunder? Kaum noch da. Ich will nicht sagen, gar nicht da. Aber ich sage mal, sie sind minimal da. Ich meine auch, dass Zeichen und Wunder heute nicht mehr nötig sind. Allgemein, in dem Sinne, wie wir es hier in Apostelgeschichte 2 hatten. Ich rede jetzt nicht von Einzelschicksalen, sondern ich rede jetzt von Zeichen und Wundern im Rahmen von Evangelisation, wie wir sie hier in Apostelgeschichte 2 sehen. Zeichen und Wunder bewirken keinen Glauben. Was sagt das Neue Testament? Dass da, wo Jesus am meisten gewirkt hatte, sprich Wunder getan hatte, die Leute trotzdem nicht an ihn glaubten. Also bloß weil ein Zeichen und ein Wunder geschieht, kommt niemand zum Glauben. Diese Zeichen und Wunder im Alten und Neuen Testament haben meiner Meinung nach die Bedeutung gehabt, die Redner zu autorisieren. Sprich, die, die da gesprochen haben, haben Zeichen und Wunder getan, damit die Leute wissen, der Mann kommt von Gott. Weil quatschen oder rhetorisch gut reden können eine ganze Menge Leute. Und eine Menge Sachen über Gott erzählen können auch eine Menge Leute. Aber nebenbei Zeichen und Wunder tun, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und wenn man dann ins Alte Testament guckt oder ins Neue Testament, stellt man fest, dass gerade dann Zeichen und Wunder vermehrt massiv aufgetreten sind, wenn Gott neu die Bibel schreiben ließ oder neue Teile der Bibel schreiben ließ. Mose hat Wunder getan. Mose verdanken wir eine ganze Menge des Alten Testamentes. Die Propheten haben Wunder getan. Wir danken den Propheten einen restlichen Teil des Alten Testamentes. Und die Apostel haben Wunder getan. Ihnen verdanken wir das Neue Testament. Zeichen und Wunder meiner Meinung nach haben in diesem massiven Sinne die Aufgabe, tatsächlich die Schriftwerdung des Wortes zu autorisieren, zu sagen, das ist nicht nur ein netter Brief, den Ansgar an Antje schreibt oder an irgendjemand, sondern das ist einfach das Wirken Gottes. Und dadurch die Zeichen und Wunder. Diese Zeichen und Wunder sind aber damals geschehen bei den Aposteln. Wir haben es Apostelgeschichte 2 gelesen. Und die Christen haben sich gefreut. Es geschahen viele Zeichen und Wunder. Und die an Gott Gläubigen wurden einfach auch gestärkt. Sie haben richtig gemerkt, Mensch, das, was da sich in mir getan hat, ist keine Einbildung, ist keine Halluzination, sondern es ist echt. Wenn wir auch heute nicht mehr Wunder und Zeichen dieser Art und in dieser Fülle erleben, so haben wir doch, denke ich, ein Buch, was von der ersten bis zur letzten Seite gefüllt ist mit Wundern, die wir betrachten können und über die wir Gott loben können. Wir können die Geschichte Moses oder des Volkes Israels, den Zug durch die Wüste lesen und lesen, wie da plötzlich Wasser aus dem Stein kommt, wie ein dunkler, wie ein bitterer See trinkbar wurde oder wie Gott sein Volk lange Zeit mit Wachteln vom Himmel versorgt hat. Und wir können Gott darüber loben, dass er allmächtig ist, dass er vermag, was ihm gefällt. Ich lese noch einen Abschnitt aus Römer 1. Dort die Verse 18 bis 21, diesmal wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Um euch noch einen Tipp mitzugeben, wir, die wir keine Wunder und Zeichen in dieser Art und Weise heute live erleben, wie wir Gott über die Wunder oder über die Allmacht Gottes loben können. In Römer 1, einem super Buch über Evangelisation oder zu Evangelisation, Römer 1, Vers 18 bis 21 heißt es, Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Also es geht hier um die Menschen, die nicht an Gott glauben. Was machen sie falsch? Sie verstoßen gegen die 10 Gebote. Die erste Tafel ist die Gottlosigkeit. Die letzten Gebote sind die Ungerechtigkeit der Menschen. Also sie ignorieren Gott komplett. Aber es kommt noch viel schlimmer. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Also für die Ungläubigen ist von Gott etwas deutlich sichtbar. Was denn? Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Die Negativformulierung, sie blieben ihm den Dank schuldig, sie haben ihn nicht gelobt. Sie erwiesen ihm nicht die Ehre, obwohl sie eigentlich hätten Ehren preisen müssen. Und worauf bezieht sich der Apostel hier, wenn er das sagt? Was ist denn sichtbar von Gott, der unsichtbar ist? Naja, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wer sich diese Welt anguckt und ehrlich prüft, was hier in dieser Welt geschaffen wurde, wer sich die Kreation, die Schöpfung anguckt, der erkennt, dass Gott ein mächtiger Gott ist. Wenn er sich das Zusammenspiel der Planeten und dieser Gravitationskräfte im Universum anguckt oder in den Universen, der sieht, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, ein starker Gott, ein allwissender Gott. Und deswegen meine Bitte, wir kommen jetzt in die wärmere Jahreszeit, auch wenn das Wetter heute nicht ganz danach aussieht, wenn ihr rausgeht zum Schwimmen, zum Picknicken oder weiß was ich, Kinderwagen durch die Gegend schieben. Schön. Aber nehmt euch mal eine Viertelstunde oder gerne auch mehr und setzt euch mal neben eine Blume. Tag, Blume. Du bist ein Zeugnis der Allmacht Gottes. Jetzt gucke ich mir dich mal an. Oh, da steht noch eine zweite Blume. Komisch. Ihr seid eigentlich ganz normale Blumen. Aber irgendwie seht ihr doch unterschiedlich aus. Aber irgendwie seht ihr doch wieder ähnlich aus. Ey, wow. Und wie du gemacht bist, Blume. Und wenn ich dich jetzt umpuste, du richtest dich wieder auf. Und zwar dahin, wo die Sonne ist. Komisch. Ohne Solarsystem. Und trotzdem weißt du, wo die Sonne ist. Nehmt euch Zeit, die Schöpfung zu studieren. Nicht im wissenschaftlichen Sinne. Das könnt ihr auch gerne machen, aber da bin ich der falsche Vortragende zu. Guckt euch einfach um, was Gott gemacht hat. Ja, wenn ihr eure Milchtüte morgens aus dem Schrank holt, sagt, guten Morgen Kuh. Wie schön, dass Gott Kühe geschaffen hat. Wenn ihr das Steak zwischen die Kiemen schiebt, dann sagt, wow, gut, dass es eine Kette gibt. So geboren werden, geschlachtet werden, geboren und geschlachtet werden. Ja, VW macht das anders. Mein VW hat leider noch keine kleinen VWs hervorgebracht. Wenn mein Auto kaputt ist, ist es kaputt. Aber bei Kühen ist es tatsächlich so, die reproduzieren sich. Und wer hat sich denn das System ausgedacht? Der unsichtbare Gott, dessen sichtbare Macht sichtbar ist. Zusammenfassend, warum fällt uns Lobpreis denn bitte so schwer? Ich sag mal, wenn wir von Anbetung als diesem Farbspektrum reden, von diesem weißen Licht, was in mehrere Farben zerbrochen wird, Anbetung als Oberbegriff und wir dann Lobpreis als Unterform dessen sehen, würde ich sagen, dass Lobpreis vielleicht die schwerste Form der Anbetung ist. Aber warum? Die meisten von uns fällt es nicht schwer, Gott um etwas für uns zu bitten. Herr, gib mir bitte. Herr, schenke bitte, das. Das fällt uns nicht so schwer. Manche schaffen es sogar, für andere um etwas zu bitten. Aber warum fällt es uns so schwer, Gott für das zu loben, was er ist und was er tut, besonders dann, wenn es erstmal keinen direkten Einfluss auf uns hat? Herr, ich danke dir, dass du mich durch die Prüfung hindurchgebracht hast. Ja, das dürft ihr gerne beten. Aber dankt doch Gott mal für andere Sachen, die nur ihn betreffen und nicht euch. Warum ist das so schwer? Ich denke, dass die Schrift lehrt, dass der Grund darin liegt, dass wir einfach immer noch zu sehr auf uns schauen und es nicht gelernt haben, beiseite zu treten und auf Jesus oder auf Gott zu schauen. Wir kümmern uns gerne um uns, aber Gottes Anspruch auf Dank, auf Lobpreis, auf Ehre, auf Anbetung steht uns nicht so sehr vor Augen. Und deshalb lobpreisen wir kaum, oder wenn, dann nur kurz, so zu Beginn eines Gebetes. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist und schenk mir bitte, dass ich morgen durch die Prüfung komme. Ich will euch nicht tadeln an der Stelle, wirklich, ich bete vermutlich auch so. Ich sage nur, wir müssen einfach merken, wir haben eine falsche Justierung. So wie bei der Waage, die übergewichtige Leute erstmal ein bisschen verdrehen, damit das Gewicht am Ende nicht so schlimm ist. Ja? Wir müssen neu justieren und sehen, Mittelpunkt des Lebens ist Gott. Niemand sonst. Und je mehr wir unser eigenes Leben hegen und pflegen, desto weniger werden wir anbeten. Je mehr wir mit den Sorgen des Alltages beschäftigt sind, desto weniger kümmern wir uns um Gott. Das ist doch irgendwie eine ganz zwangsläufige Geschichte. Und wir haben ja dann auch Gründe, warum wir Gott nicht anbeten. Ja, ich hatte keine Zeit, weil. Die Weichenstellung ist das Problem. Aber je mehr wir verstehen, dass es in dieser Welt nicht vorrangig um unser Leben und unseren Erfolg geht, sondern um die Anbetung, um die Ehre Gottes, desto mehr werden wir uns zur Anbetung als auch zum Lobpreis wenden. Letzter Einwand und dann macht der Präsident Schluss. Vielleicht denkt jetzt jemand, aber ich weiß doch nicht, wofür ich Gott loben soll. Also abgesehen davon, dass ich euch jetzt nun mindestens 4 Gründe genannt habe und von daher ich hoffe, wenn ihr zugehört habt oder euch im Notfall die Kassette im Nachhinein holt, dass ihr mindestens 4 Gründe habt dafür. Aber dieser Einwand ist schon mal sehr ehrlich. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich beten soll. Und ich denke, dass da ein Kernproblem bei uns liegt. Wir nehmen uns auch gar keine Zeit, nach Gründen zu forschen, Gott zu loben. Forschen wir denn in der Schrift, was finde ich da an Informationen über Gott, die mich zum Lobpreis bringen? Die Schrift sagt, er, das ist Gott, hat uns gesegnet mit aller geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist Kapitel 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet, es ist bereits geschehen. Wir haben schon massenweise Segnungen erfahren. So, dann lasst uns doch bitte hinsetzen und überlegen, was für Segnungen das sind. Und entsprechend auch die Schrift lesen. Ja, womit hat er mich denn gesegnet? Wofür ich ihm dann danken kann. Paulus fängt diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, fängt er mit einem anderen Satz an, nämlich, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Weil er uns segnet, können wir preisen. Wenn wir die Segnungen Gottes in unserem Leben nicht kennen, nicht danach forschen, sie nicht in der Schrift suchen, haben wir keine Information, wofür wir ihn loben sollen. Wenn du also nicht weißt, wofür du Gott loben sollst, dann kennst du Gott noch nicht. Und dann hast du eine Lebensaufgabe gefunden. Das ist nämlich das, was man ewiges Leben nennt. Gott zu erkennen. Jesus betet in Johannes 17 einmal, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Unsere Aufgabe ist also, Gott zu erkennen und aus der Erkenntnis Gottes heraus kommt ganz automatisch das Lob. Eine ganz edle Aufgabe. Lasst euch das bitte nicht nehmen. Streck dich nicht zunächst nach Universitätsabschlüssen oder irgendwelchen Sportlerrekorden aus, nach Beliebtheit oder Reichtum, sondern strebe danach, Gott in seinem Wesen zu erkennen. Und du wirst dann ein Porträt seiner Gnade sein und ein anbetender Jünger werden. Ganz automatisch. Ich bete noch zum Abschluss und dann singen wir danach noch ein Lied. Lieber Jesus, du bist ans Kreuz gegangen, um uns zu retten von unseren Sünden, um uns ein neues Leben zu schenken und eine Ewigkeit, die schöner man nicht mehr beschreiben kann. Und du möchtest, dass wir das erkennen, dass wir dich erkennen und unser Leben hier auf der Erde und eine Ewigkeit dafür benutzen, um dich zu preisen, dir einfach das zurückzugeben, was dir gebührt, nämlich Dank, Anbetung und Lob und Ehre. Und das möchten wir werden. Wir möchten solche Porträts deiner Gnade werden, dass die Menschen uns anschauen und sehen, wie gnädig Gott ist. Und wir möchten gerne anbetende Jünger sein, so wie es vorhin Einzelne im Gebet laut oder leise gebetet haben. Herr, soll es werden. Lass du diese Gemeinde eine anbetende Gemeinde werden und jeden Einzelnen die Reichtümer deiner Gnade verstehen und jede Segnung, mit dem du schon gesegnet hast, erkennen, auf dass er dann dich lobpreist und dir gibt, was dir zusteht. Amen.